Herzlich willkommen zum Podcast von Soroptimist International Deutschland. Unsere Stimme zu Themen in aller Welt. Wir sind eine NGO, die sich für ein selbstbestimmtes Leben für Frauen und Mädchen einsetzt. In allen Bereichen, weltweit. Willkommen zu unserer neuen Folge, in der wir darüber sprechen, ob die derzeitige Unzufriedenheit in unserem gesellschaftlichen Leben in Deutschland berechtigt ist, warum sich diese zeigt und was wir dagegen tun könnten. Ja, wie kommt es zu dieser Folge? Ich bin Manuela Nitsche, die Präsidentin von Soroptimist International Deutschland, und bei mir zu Gast habe ich unsere Mitarbeiterin, unter anderem für Kommunikation in der Geschäftsstelle, Friederike Meisner. Grüß dich, liebe Frieda.
Hallo, Manuela.
Hallo. Ja, wir hatten über die wachsende Unzufriedenheit von Menschen gesprochen, vor allem von Frauen, von denen sich manche hier in ihrem Leben ja regelrecht durchkämpfen müssen, und über das Leben in Deutschland im Vergleich zum gesellschaftlichen Leben in der Schweiz. Und darauf sind wir gekommen, weil du längere Zeit in der Schweiz gelebt hattest und auch dort gearbeitet hast und dir so von beiden Ländern ein detailliertes Bild machen kannst. Und ich fand eben deine Aspekte auch sehr interessant und habe mir gedacht, das bringt vielleicht auch ein bisschen Klarheit in die eine oder andere Frage oder was man sich so vorstellt. Also schön, dass du Zeit hast und dass du mit mir nochmal das Gespräch führst.
Danke für die Einladung. Ja.
Ja, die Fragen, die wir uns stellten, waren ja, was können wir hier in Deutschland verbessern und ist es woanders, in dem Fall in der Schweiz, denn wirklich so toll? Also ich fange mal an in Bezug auf Familienfreundlichkeit, weil das war ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn du da jetzt die Länder vergleichen würdest, welches Land ist spontaner Gewinner für dich und warum?
Also das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde spontan eigentlich sagen, beide Länder sind grundsätzlich eher nicht so familienfreundlich, wobei Deutschland doch mehr macht für Familien, für Eltern, was auch einer der Gründe war, unter anderem, warum ich auch nach Deutschland zurückgekommen bin, dann mit zwei kleinen Kindern. Beim hier ankommen und jetzt mittlerweile etwas mehr als einem Jahr hier leben, musste ich aber auch feststellen, so richtig gut umgesetzt sind jetzt noch nicht alle eigentlich positiven Entwicklungen. Also es gibt durchaus gute, richtige Ansätze, aber die Umsetzung, daran hapert es meiner Meinung nach in Deutschland. Und ja, die Schweiz ist jetzt auch nicht gerade für ihre Familienfreundlichkeit bekannt. Aber ja, es ist einfach ein bisschen anderes Lebensgefühl, obwohl es natürlich auch nicht alles so perfekt läuft, wie sich jetzt das vielleicht manche vorstellen. Aber darauf werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen.
Ja, klar. Also wenn du jetzt sagst, familienfreundlich, was würde dir da zuerst einfallen? Also in welchen Punkt hast du dann da im Kopf?
Also ich weiß noch gut, als ich in der Schweiz dann Kinder bekommen habe, dann haben zeitgleich natürlich auch Freunde und Bekannte in Deutschland vielleicht Kinder bekommen. Und dann habe ich mitbekommen, das war natürlich bei denen ganz anders. Die hatten dann eben diesen Mutterschutz, dann hatten sie die Elternzeit, sind zum Teil auf Reisen gegangen, die Partner konnten auch längere Zeit mit zu Hause bleiben und die meisten Mütter sind dann eben die ersten drei Lebensjahre des Kindes eigentlich gar nicht wieder arbeiten gegangen. Da war ich schon manchmal ein bisschen neidisch. In der Schweiz gibt es eben 14 Wochen Mutterschutz und also zu dem Zeitpunkt, als mein erstes Kind geboren wurde, da gab es den Vaterschaftsurlaub, so nannte sich das. Das war ein Tag.
Ja, das ist ja schon mal deutlich anders als in Deutschland.
Genau, ein Tag durfte dann der Vater ins Krankenhaus kommen und
sehr großzügig.
Genau. Im Grunde genommen, nach 3,5 Monaten musste dann auch die Frau wieder arbeiten gehen. Es sei denn eben, sie konnte sich irgendwie anders, wusste sich irgendwie anders zu helfen. Also insbesondere finanziell. Und da hatte ich dann schon die Mütter in Deutschland beneidet und fand das eben grundsätzlich sehr gut. Aber mittlerweile sehe ich es auch ein bisschen kritisch, weil, also aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich es so, und das ist ja auch statistisch nachgewiesen, dass es eben doch ziemlich unausgewogen ist. Die Elternzeit, der allergrößte Teil der Zeit, ist eben die Zeit, wo die Mutter zu Hause bleibt. Und die Väter nehmen größtenteils nur die 2 bis 3 Monate, die sie, glaube ich, nehmen müssen, damit eben das nicht gekürzt wird oder der Anspruch nicht verfällt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, die deutschen Frauen sind natürlich dadurch auch relativ lange aus dem Berufsleben raus und haben da zum Teil relativ große Schwierigkeiten auch noch für den Wiedereinstieg. Also wenn man wirklich dann 2, 3 Jahre oder sogar länger, wenn man mehrere Kinder bekommt, dann aus dem Beruf raus ist, dann ist der Anschluss zum Teil, glaube ich, ziemlich schwierig für diese Frauen. Ja.
Ja, das ist richtig. Du hast ja, glaube ich, auch länger gesucht, bis du dann zu uns gekommen bist.
Ja, also ich hatte tatsächlich Glück, dass ich tatsächlich schon aus der Schweiz den Job sozusagen bekommen konnte und dann über Zoom-Gespräche und sowas dann auch euch kennenlernen durfte und meine Kolleginnen in der Geschäftsstelle. Ich hatte mir das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt hier mit der Kinderbetreuung, weil es ja eben auch den Rechtsanspruch gibt auf den Kita-Platz und die kostenlose Kinderbetreuung ab 3 Jahren.
Ja, das läuft tatsächlich nicht so, wie wir es uns erst gedacht hatten, ne? Weil wir wussten ja auch, du hast 2 Kinder. Wir haben uns sehr gefreut, dass du zu uns kommst. Wir haben geschaut, dass die Arbeitszeiten und das alles gut passen für dich, dass du dir das einrichten kannst. Ja, und jetzt ist alles anders. Erzähl mal.
Ja, also es hat ja schon im Grunde genommen geklappt, aber es ist so, dass die Betreuung dann meistens nur vormittags gewährleistet ist, aufgrund von eben auch Fachkräftemangel und es da sehr häufig dann Ausfälle gibt. Also da sind eben keine längeren Arbeitszeiten dann möglich. Also oft kann man dann gar nicht ins Büro oder eben muss früher gehen, weil die Betreuung einfach nicht gewährleistet ist. Und das fand bei mir jetzt im letzten Jahr relativ häufig statt. Und das ist natürlich ärgerlich. Ein anderes Thema ist einfach diese mangelnde Digitalisierung, was ja auch ein großes Thema ist in Deutschland,
Oh ja.
was mich dann auch zum Teil einschränkt. Also es hat jetzt ungefähr 1 Jahr gedauert, bis ich einen vernünftigen Internetanschluss hier zu Hause bekommen habe. Und nach wie vor gibt es manchmal Probleme, die dann eben gerade dann auftreten, wenn man im Homeoffice irgendwie arbeiten möchte, was eben einfach sehr wichtig wäre, um die Kinderbetreuung und die Arbeit miteinander zu vereinbaren.
Ja, natürlich, das ist ja klar. Also gerade für alleinerziehende Frauen oder alleinerziehende Personen ist es wichtig. Und du wohnst ja jetzt nicht hinter den Bergen, du wohnst in einer ganz normalen deutschen Stadt und es ist einfach schwierig mit dem WLAN. Das verstehe ich einfach nicht.
Genau, ja, und das ist mir eben auch nicht so richtig, richtig klar, warum das eben jetzt dann vom Staat oder von den Kommunen oder wem auch immer den Firmen überlassen wird, zu entscheiden, wo sie jetzt den Glasfaseranschluss hinlegen und wo nicht. Also das höre ich eben doch häufiger, dass es dann irgendwelche Funklöcher gibt, wo man dann vielleicht auch nicht unbedingt wohnen kann, weil man dann eben kein vernünftiges Internet hat oder eben ja die öffentliche Infrastruktur, Nahverkehr und so weiter und so fort dann nicht funktioniert oder nicht zuverlässig funktioniert. Und ja, das sind natürlich alles solche, also mit diesen Schwierigkeiten war ich jetzt in der Schweiz nicht so konfrontiert. Und das hatte ich mir auch nicht so vorgestellt. Da
Ja,
gibt es
das glaube
natürlich
ich.
andere Dinge, die man ansprechen kann, ja.
Aber das ist natürlich auch ein Punkt, da sprechen wir ja schon über die Daseinsvorsorge, die wir ja in Deutschland haben, beziehungsweise zu der wir ja Berechtigung haben. Und unter anderem ist ja da zum Beispiel auch die soziale Infrastruktur gemeint, also Altenpflege, Kindergärten und so weiter. Öffentlicher Personalverkehr, sowas zum Beispiel. Oder natürlich eben auch Internetanschluss, ja, um das mal kurz noch zu nennen. Und Ja, Sicherheit, Gesundheitswesen, sowas alles. Also das ist, die Daseinsvorsorge ist ja praktisch gegeben, wo sich die Gesellschaft drauf verlassen sollte, können sollte, sag ich mal, die für jeden Menschen da sein muss. Und die ist ja nicht da, das ist ja Fakt.
Genau, das ist nicht überall in gleichem Maße da oder es ist nicht zuverlässig da. Also ich weiß jetzt gar nicht, du hattest ja auch darüber gesprochen, über die diese Daseinsvorsorge, ob da zum Beispiel eine gewisse Internetgeschwindigkeit vorgesehen ist oder ob das nicht darunter fällt, ob das sozusagen ein Luxus ist. Oder ob das gegeben sein sollte.
Also mit Sicherheit stehen da keine Bits und Bytes, aber ich meine, es soll auf jeden Fall eine grundlegende Versorgung für die Bevölkerung da sein. Und in der heutigen Zeit ist ja logisch, gehört das Internet dazu. Das geht ja gar nicht anders. Weil ich meine, wenn du gut arbeiten willst, dann brauchst du eben heute ein gescheites Internet.
Ja, genau. Also ja, ich hab ja auch Kita-Plätze gefunden für meine Kinder und das funktioniert schon dann. Aber ja, es ist mit dem Rechtsanspruch, sage ich mal, ist es nicht getan. Also es müsste eben auch ein bisschen, denke ich mal, investiert werden, insbesondere in die Qualität der Betreuung, dass es eben nicht nur bei der Betreuung bleibt, sondern dass ja, die Kinder eben auch ein bisschen gefördert werden, je nachdem, was sie für Veranlagungen oder auch Voraussetzungen aus dem Elternhaus mitbringen. Und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, glaube ich, bei unserem letzten Gespräch. Einfach dieses Thema der Sprachförderung und sowas, das wird in Deutschland meiner Meinung nach viel zu wenig angegangen und ist auch ein Grund, warum viele Kinder dann, wenn sie in die Schule kommen, eigentlich ja, der Bildungsweg schon vorgezeichnet ist, weil sie eben gar nicht die gleichen Startchancen haben, wie eben Kinder, die sprachlichen Voraussetzungen von Haus aus mitbekommen haben.
Ja, oder du hast halt als Eltern die Möglichkeit, das zu ändern. Also ich habe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis einen guten Freund, der wohnte in Stuttgart und der ist vor einem Jahr ungefähr, war das, ist er in die Schweiz gezogen, aus verschiedenen Gründen. Ein wichtiges Thema war das gesellschaftliche Leben in Stuttgart, also das Alltagsleben, sage ich mal, und aber eben auch die Situation in der Schule. Und der hat zwei Mädchen, die haben sich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Und er hatte eben auch gesehen, dass die Leistung dieser Mädels in der Schule richtig rapide abgenommen hatte. Und er hatte halt gute Kontakte zur Schweiz, hat da früher auch schon gelebt, so wie du auch. Der konnte ja auch vergleichen, ne? Und dann hat er gesagt, nee, das macht keinen Sinn, ich gehe jetzt wieder in die Schweiz und arbeite da. Und seitdem läuft es auch sehr, sehr gut. Also die Mädels sind super zufrieden in der Schule. Freut sich natürlich jedes Elternpaar, haben super Noten. Es geht alles aufwärts und es ist einfach wunderbar, aber gut, der ist auch gut situiert, er ist Architekt und hat super Aufträge. Und klar, die, die gut situiert sind, die können halt dann entscheiden und können eben ihr Leben entsprechend ändern. Und die anderen können es nicht. Die müssen mit dem, wie es hier ist, eben praktisch Vorlieb nehmen, ja? Sind dem ausgesetzt. Und die Frage ist natürlich dann auch, was kann da jede von uns tun? Was können wir ändern, dass es da vorwärts geht?
Ja, also das ist sicherlich so. Also die Ungleichheit ist in der Schweiz, glaube ich, auch sehr deutlich ausgeprägt. Es gibt eben da das ganz große Segment der sehr oder gut und sehr gut Verdienenden und die können sich natürlich auch noch deutlich mehr leisten. Aber ja, in Deutschland ist es ja auch nicht anders. Also es gibt ja dann auch Privatschulen, es gibt private Kindergärten und im Zweifelsfall werden dann die Kinder dort auch hingeschickt, wenn man eben, also wenn die Eltern finanziell dazu in der Lage sind. Das hilft natürlich den anderen nicht, die dann eben da verbleiben und auf gut Glück. Also es gibt sicherlich auch gute Schulen, es gibt auch gute Kindergärten, es gibt auch viele, die sich engagieren, aber strukturell wird einfach da sehr wenig investiert in diesen öffentlichen Sektor. Und da gibt es ja auch schon so eine Zweiklassengesellschaft. Und in der Schweiz im Vergleich dazu gibt es eben den verpflichtenden Kindergarten ab 4 Jahren für alle Kinder. Den kann man sich auch nicht aussuchen, sondern der ist dann eben dort halt im Einzugsgebiet. Und die Kinder sollen eigentlich mit 4 Jahren auch alleine dorthin gehen. Und das ist im Grunde eine Vorschule, die dann 2 Jahre geht, auch mit gezielter Sprachförderung für die Kinder, die es dann brauchen. Und eine Vorbereitung einfach auf den Schulalltag mit gewissen Themenbereichen und sowas. Und zwischendurch auch mal ein bisschen lernen, vielleicht eine Aufgabe zu machen oder wie man den Stift richtig hält oder solche Bedingungen, falls die Eltern das eben nicht leisten können oder wollen oder wie auch immer. Und ja, das ist natürlich, sorgt dafür, dass die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, auf einem bisschen ähnlicheren Niveau sind.
Na klar.
Und dass die Herkunft dann nicht mehr über alles entscheidet. Ansonsten brauchen die Kinder in Deutschland die ersten paar Jahre, um überhaupt aufzuholen, wenn sie eben mit so viel schlechteren Bedingungen angefangen haben. Also
Ja, und das ist natürlich.
ja, da gab es einige Kinder, die gar kein Deutsch konnten und die Erzieherin dann eben mit denen Englisch gesprochen haben. Oder in ihrer Muttersprache, wenn sie die zufällig konnten. Aber dadurch lernen sie natürlich auch kein Deutsch.
Oder die App haben und sich dann nur noch per App unterhalten. Das gibt's ja auch schon. Ja, klar, das ist natürlich komplett anders. Aber ich denke, das ist auch dem geschuldet, dass wir eben inzwischen, weiß nicht, 82 oder 84 Millionen Bundesbürger haben. Und in der Schweiz sind es halt, was sind es, 10 Millionen? Das ist natürlich schon ein Unterschied.
Ja, das ist sicherlich so. Also es gibt sicherlich nicht alles, was eins zu eins umsetzbar wäre. Und es ist auch nicht unbedingt alles wünschenswert. Also ich glaube, du hattest das auch schon angesprochen. Der Arbeitsmarkt in der Schweiz ist ja sehr viel flexibler. Also es gibt zum Beispiel weniger Kündigungsschutz, kürzere Schutzzeiten. Und also ich habe auch schon von Fällen gehört, wo die Mutter am Tag der Rückkehr aus dem Mutterschutz ihren Job verloren hat oder gekündigt wurde und sowas.
Ui.
Also solche Fälle gibt es. Also es gibt auch Versuche, das zu unterbinden, aber ja, also es gibt wahrscheinlich auch irgendwelche Winkelzüge dann der Arbeitgeber, um das doch durchzusetzen, wenn sie das möchten. Also es ist auch nicht alles unbedingt gut, aber eine höhere Flexibilität kann ja auch eine Chance sein. Also gerade wenn zum Beispiel nicht beide Elternteile, wenn jetzt zwei Elternteile da sind, nicht beide Vollzeit arbeiten müssen, sondern auch mit vielleicht 70 oder 80% Pensum genug verdienen, zum Beispiel, um die Lebenshaltungskosten abzudecken. Und das macht es natürlich dann etwas einfacher, sich zum Beispiel das auch gleichberechtigter aufzuteilen, also zumindest in der Theorie.
In der Theorie, das ist gut. Ja. Ja, gut, aber das habe ich auch schon gehört. Also in der Richtung läuft es tatsächlich einfacher. Und was ich auch gehört hatte, ist, dass eben dieses Dahinwechseln relativ einfach war. Da war jetzt nicht so ein Bürokratiewahn, das ging eigentlich relativ schnell. Und da hat er halt auch gesagt, das ist auch sehr eklatant anders in Deutschland. Ich weiß nicht, das hattest du, glaube ich, auch erwähnt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, du hast es auch gesagt gehabt.
Ja, das stimmt. Also das war auch ein ziemlicher Schock für mich. Also ich bin ja, komme ja aus Deutschland, ich bin ja hier aufgewachsen und beherrsche die Sprache und kenne mich eigentlich auch mit Ämtern und so aus, dachte ich. Aber also selbst ich hatte da wirklich Schwierigkeiten oder es hat einfach auch sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich mich da durchgefunden habe. Es gibt keine zentralen Informationen. Man weiß nie, welches Amt für was zuständig ist.
In Deutschland meinst du jetzt?
Genau, in
Ja.
Deutschland. Also die sind nicht erreichbar. Prinzipiell, man kann eventuell den einen Antrag digital einreichen auf der einen Plattform, den anderen muss man aber doch wieder ausdrucken und per Post schicken. Oder ja, sie hatten mich dann sogar aufgefordert, doch ein Fax zu schicken.
Echt?
Ich weiß nicht, wer heutzutage noch ein Fax zu Hause hat. Also wir hätten sogar eins im Büro, aber das habe ich dann auch nicht eingesehen und dann doch eine E-Mail geschickt. Ja. Und in der Schweiz gibt es sicherlich auch, natürlich gibt es auch Bürokratie, aber man hat eben auch tatsächlich menschliche Ansprechpartner, die auch erreichbar sind. Und wenn man seine Unterlagen rechtzeitig einreicht, dann wird auch der Antrag dementsprechend bearbeitet in einer Frist, die eben nicht über jetzt ein paar oder nicht mehr als 3 Wochen oder so in Anspruch nimmt. Und in Deutschland, ja, sind das eben Wochen und Monate, wo man warten muss auf irgendwelche Antworten. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die einfach, ja, dass es da so ein Mangel an Personal gibt. Oder ich weiß nicht genau, warum das nicht funktioniert. Oder auch die Digitalisierung in der Bürokratie. Also ich hatte mich jetzt gefreut, da habe ich gesehen, ah, den Antrag hatte ich letztes Jahr schon eingereicht. Und jetzt kann ich den nochmal einreichen, habe ich mich wiederum da angemeldet. Aber in dem Portal waren meine Daten nicht gespeichert. Also das heißt, ich musste doch wieder alles von vorne hochladen und eintragen und ausrechnen, welche Verdienste ich wo hatte und was ich wo irgendwie nachweisen musste. Und das muss ich dann jetzt dann jedes Jahr wieder, ne? Also anstatt dann nur anzugeben, was sich geändert hat. Ne? Das wäre ja sinnvoll, wenn man das elektronisch einreichen kann, dass man dann eben auch diese Daten vielleicht
Na
übernimmt.
klar. Ja gut, also ich glaube, das sind so viele Punkte bei uns, die man da ändern müsste. Das ist auch schnelleres Arbeiten, effizienter sein, vielleicht auch mal ein bisschen mehr mitdenken oder nicht ganz so umständlich denken. Also sicherlich unglaublich viele Punkte, die man da verbessern müsste. Aber gut, wir haben, glaube ich, da sehr wenig Möglichkeiten, was zu machen, außer mal wieder in der Kommunalpolitik uns einzubringen oder eben mit den Leuten zu sprechen, die da auch mehr Einfluss haben als wir. Ich kenne es ja auch aus dem Handwerk, aber das geht ja auch schon überall durch die Presse, dass viel Zeit für Bürokratie drauf geht und man eben nicht sich seiner wirklich wichtigen Arbeit widmen kann, ne? Und das kann es halt nicht sein. Also man wird ja da auch schon als Handwerksmeisterin in meinem Fall, aber eben auch als, weiß nicht, Bäckermeister oder so, wird man ausgebremst. Und es ist ja völlig verrückt. Genau, lass uns mal zum Schluss kommen. Wir wollen ja die Folge positiv beenden und vielleicht hast du ja auch noch eine Idee. Was würdest du denn deiner Meinung nach Frauen empfehlen, die jetzt auch in so einem Bürokratiewahnsinn sind oder die vielleicht sagen, Mensch, das klappt ja hier überhaupt nicht, was kann ich tun? Kennst du irgendwelche Stellen, wo man sich hinwenden kann? Oder gibt es vielleicht ja andere Möglichkeiten, Institutionen, die einem weiterhelfen? Ist dir da was begegnet auf deinem Weg?
Ja, also das ist habe ich auch als sehr positiv erlebt. Also es gibt ganz viele kostenfreie Rechtsberatungen. Es gibt die AWO zum Beispiel, ganz viele Stellen, die eben auch helfen mit diesen Anträgen. Wenn man jetzt so eine Mutter-Kind-Kur beantragen will oder sowas, dann kann man auch online da diesen Antrag prüfen lassen und so. Die sagen einem, ob irgendwas fehlt und was man noch braucht, damit das von der Krankenkasse dann bewilligt wird. Das ist auch kostenlos und so. Also da wird schon auch viel gemacht. Und natürlich, ich denke, ja, Frauennetzwerke helfen. Also zum Beispiel Netzwerke für Alleinerziehende dann speziell oder eben auch natürlich SID ist jetzt eher ein Karrierefrauennetzwerk vielleicht, aber ja, da gibt es schon sehr viele Stellen, wo sich eben auch gerade Frauen zusammenfinden und informieren und helfen. Ja, das ist dann auch schön, wenn es dann auch funktioniert. Und man sollte sich nicht entmutigen lassen. Also ich denke mal, die meisten Mitarbeitenden auf den Ämtern und sowas, die ja, würden sich das natürlich auch selber anders wünschen, aber sind ja drin in dieser Schildbürger. Maschinerie und kommen da natürlich auch nicht so raus. Aber es gibt ja auch in der Politik schon Bestrebungen oder Ideen, wie man das ändern könnte, wenn man jetzt zum Beispiel all diese verschiedenen Hilfsgelder, die es ja gibt und die ja eigentlich auch sehr positiv sind, wenn man die jetzt bündeln würde in, was jetzt Kindergrundsicherung nennt oder wie auch immer, aber dass eben eine zentrale Stelle dafür zuständig ist, ein Ansprechpartner. Und ja, das wäre ja schon mal sehr positiv, wenn das irgendwann angegangen würde.
Aber wenn du jetzt eine Sache sofort ändern könntest, welche wäre das? Was würde dir da spontan einfallen?
Also, ich denke, es wäre wichtig, in die Bildung zu investieren. Also in Schulen, in Kindergärten, auch in die Arbeitskräfte. Das sind ja nun auch zu großen Teilen Frauen in diesen erzieherischen Berufen, gerade in den unteren Jahrgängen. Und die sollen auch anständig bezahlt werden. Aber eben auch eine vernünftige Ausbildung bekommen. Und ich denke, so ein verpflichtender Kindergarten, der eben für alle Kinder wirklich da ist und wo vielleicht auch ein bisschen darauf geachtet wird, dass es nicht diese Segregation von Stadtviertel zu Stadtviertel gibt, dass dann die gut situierten Kinder nur unter sich bleiben, sondern dass es da vielleicht schon eine Durchmischung gibt im Kindergarten. Integration und Sprachförderung für diejenigen, die es brauchen, da würde ich ansetzen und würde ich investieren, weil das betrifft ja nun auch unsere Zukunft. Und wenn die Kinder gut versorgt sind, dann wird es auch den Müttern helfen.
Was wäre denn dir jetzt am wichtigsten und von welchem Punkt meinst du, würde Deutschland am meisten profitieren und würden wir jetzt am schnellsten vorankommen?
Also wir täten gut daran, auch in unsere Nachbarländer zu schauen und uns anzuschauen, wo wir uns was abgucken können, ohne dabei eben aus den Augen zu verlieren, dass auch durchaus nicht alles perfekt ist, auch in der Schweiz nicht und auch in Skandinavien nicht. Aber manche Dinge kann man vielleicht mal hinterfragen und anschauen, warum läuft es da besser? Und sich überlegen, was davon denn auch in Deutschland umsetzbar wäre.
Ja, das ist ein super Punkt. Das finde ich sehr, sehr gut. Einfach das Beste abgucken und umsetzen vor allem. Da haben wir so Optimistinnen ja auch schon viele Projekte laufen. Das ist super. Bildung ist wirklich der Schlüssel zu sehr vielem, fast zu allem. Und ja, dann sage ich dir vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Und ich wünsche dir ja gutes Gelingen weiterhin bei deinen ganzen Gängen und Vorhaben, die du noch vor dir hast. Und danke nochmal.
Ja, ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast und dass wir uns darüber unterhalten konnten. Ich fand es wirklich interessant und schön.
Ja, gern geschehen. Also, dann hab noch einen schönen Tag.
Danke, du auch.
Tschüss. Das war's für heute. Wenn dich unsere Episode inspiriert hat, dann empfehle uns gerne deinen Freundinnen und Freunden weiter und abonniere unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, bleib neugierig und bis zum nächsten Mal. Eure Manuela Nitsche.